Ja, einige von euch sind nach vorne gekommen und haben sich das so zusprechen lassen. Du bist getauft, du gehörst zu Gott. Manchmal hilft's uns, wenn wir mit unserem Glauben nicht allein sind, sondern wenn wir einen Zuspruch bekommen. Und wenn wir uns vielleicht auch auf was berufen können, was wir gerade nicht so empfinden. Von Martin Luther wird berichtet, dass immer dann, wenn er total in der Krise war und sich seines Glaubens sehr unsicher war, dann soll er aufgeschrieben haben oder gesagt haben, ich bin getauft. Das zählt, dass Gott sich mit mir verbündet hat. Darauf kann ich setzen, auch wenn ich selber vielleicht gerade nicht so richtig weiß, wo ich innerlich stehe. Taufe kann sowas wie eine Wegmarke auf einem geistlichen Weg sein. Und damit werden wir dann auch beim Predigtthema. Ich weiß nicht, wer es gelesen hat. Das Thema für den Gottesdienst heute heißt ein bisschen geheimnisvoll kryptisch Heimat, Doppelpunkt, Wegmarken des Glaubens. Ich wusste auch nicht so richtig, was wir damals gemeint haben damit, als wir das beschlossen haben vor einem Vierteljahr, was mir die große Chance geboten hat, das jetzt irgendwie so auszufüllen, wie ich es richtig finde. Es wird heute gehen um besondere Tage und besondere Orte. Man könnte auch sagen, es geht heute um Gedenktage und Gedenkstätten. Und damit ich das Wort Heimat dann auch noch in der Predigt unterbringe, das brauche ich meine Fernbedienung, fangen wir mal an mit Gedenkorten in Deutschland. Zu unserem Land gehören ganz bestimmte Orte, die was mit unserer Geschichte und Identität zu tun haben. 5 Bilder mal von Orten, die ihr wahrscheinlich alle kennt. Das Tor vom KZ Dachau, das kürzlich gestohlen wurde. Das Luftbrückendenkmal am Frankfurter Flughafen, wo man immer vorbeifährt auf der Autobahn. Die Mauerreste im Berliner Mauerpark, das Brandenburger Tor als Symbol der deutschen Einheit und dann ein paar Meter daneben das große Holocaust-Mahnmal. Übrigens, am Donnerstag ist es genau 10 Jahre alt geworden, aber es ist wohl schon reichlich bröselig. Es gibt noch unzählige weitere Denkmäler und Mahnmäler und Gedenkstätten in Deutschland, an Orten, wo irgendwas Besonderes passiert ist, was irgendwie lokal oder national von Bedeutung war. Und dann gibt's natürlich Termine, an denen gedacht wird, an das, was da passiert ist. Vorgestern war auch so ein Gedenktag, zwar kein Feiertag, aber ein Gedenktag, wer weiß es? 70 Jahre Ende des Zweiten Weltkriegs, große Versammlungen in Berlin, in Paris, in London. Dann gibt's Termine, die jedes Jahr mindestens in den Nachrichten auftauchen oder vielleicht sogar mit einem Feiertag versehen werden. 9. November, Tag der Reichspogromnacht 1938 und Tag des Mauerfalls 1989. 3. Oktober, Tag der deutschen Einheit, gelegt auf den Termin, als diese Wiedervereinigungsurkunde 1990 unterschrieben wurde. Der Volkstrauertag im November als Gedenktag für Kriegsopfer. Der Buß- und Bettag entstanden in einer Zeit, wo es schwierig war und wo man es so beherzigt hat, Not lehrt beten. Und dann heute, der Muttertag. Ich weiß nicht, ob dieser Feiertag von seinem Ursprung und so Gender Mainstreaming mäßig eigentlich noch political korrekt ist, aber er soll hier nicht übergangen werden. Ich möchte mal alle Mütter bitten, kurz aufzustehen. Und ich möchte alle anderen bitten, mal Beifall zu klatschen dafür, dass wir Mütter haben. Ja, vielen Dank, dass es euch gibt, dass ihr einen großen Teil eures Lebens damit zugebracht habt, Kinder auf die Welt zu bringen und Kinder zu begleiten auf ihrem Weg. Das ist was ganz Wichtiges, Fundament unserer Gesellschaft und Fundament auch von Familie. Gut, dass man sich einmal im Jahr daran erinnert, dass es eine ganz, ganz wichtige Funktion ist. Ja, typisch deutsche Orte, typisch deutsche Gedenktage irgendwie. Das Gleiche gibt's natürlich auch privat. Naja, Gedenkorte gibt's nicht wirklich. Nur so für euch persönlich vielleicht Orte, das Elternhaus oder die Schule, wo ihr in die Schule gegangen seid. Denkmäler gibt's wahrscheinlich keins von euch, vermute ich. Wobei das nicht so bleiben muss. Also ich war letztens in Frankfurt und habe gesehen, in einem Fotogeschäft, da gibt's einen 3D-Drucker. Da kann man sich also fotografieren lassen und kriegt dann um 60 Euro so eine Figur von sich. Das wäre ja auch mal was so. Norbert Aufrecht im zarten Alter von 49 Jahren. So, auf dem Wohnzimmerbuffet. Oder als Geschenk mal für irgendjemand. Im Allgemeinen machen wir es uns ein bisschen einfacher und erledigen das mit Fotos zum Beispiel. Das ist ja alles fiktive Fotos, ist klar. Aber wir halten die Dinge, die Gedenktage oder die besonderen Feste fest. Den Geburtstag, den Tauftag, die Einschulung, die Konfirmation, den Schulabschluss, die Verlobung oder den ersten Kuss oder so, die Hochzeit später, den Hochzeitstag, die Geburtstage der Kinder. Wir sammeln Fotos in Alben oder jetzt digital und in der Cloud, ist klar, damit jeder das angucken kann, teilen die auf Facebook. Oder wir haben Urkunden von wichtigen Terminen oder es gibt Jubiläumstreffen, 10 Jahre Abitur oder 25 Jahre Betriebszugehörigkeit. Immer wieder werden besondere Tage, die irgendwie so eine Weichenstellung im Leben sind, dokumentiert. Und es ist gut so, wichtige Sachen sollte man eigentlich nicht vergessen. Übrigens, das gilt auch für den religiösen und kirchlichen Bereich. Das Kirchenjahr ist nichts anderes wie eine ritualisierte Inszenierung der Erinnerung. Die Erinnerung daran, was irgendwann mal an wichtigen Dingen von Gott her passiert ist. Weihnachten, Gott wird Mensch. Ostern, Jesus wird vom Tod auferweckt. Wir alle können an Auferstehung glauben. Und so können wir quasi alle Feiertage durchdeklinieren und dann rauskriegen. Es geht immer darum, dass uns gesagt wird, was Gott Wichtiges tut. Und das feiern wir dann und daran erinnern wir uns. Auch die Sache mit den Denkmälern und mit diesen Gedenkorten hat kirchlich, gibt's auch kirchlich und zwar schon sehr, sehr früh. Im Alten Testament wird uns berichtet von verschiedenen Personen, die Altäre errichtet haben oder irgendwelche Steinmale an bestimmten Orten, wo was Bestimmtes passiert ist. Und da will ich euch jetzt einfach entführen an einen dieser Orte, nämlich nach Sichem. Sichem liegt heute mitten im Westjordanland und Sichem war für das Volk Israel einer der ganz wichtigen Orte. Es beginnt, die Geschichte dieses Ortes beginnt in der Bibel zu stehen, als Abraham dort auftaucht. Ihr erinnert euch, Abraham, der Stammvater Israels, der von Gott die Zusage bekommt, er soll in ein Land gehen, wo er Fremder ist, aber das wird ihm alles geschenkt werden, das Land Kanaan. Und der Abraham zieht los. Und was dann passiert, lesen wir hier. Abraham folgte dem Befehl des Herrn und brach auf. So zogen sie in das Land Kanaan, in dem damals noch das Volk der Kanaaniter wohnte. Sie durchquerten das Land bis zu dem heiligen Baum bei Sichem. Dort erschien dem Abraham der Herr und sagte ihm, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Da baute Abraham dem Herrn einen Altar an der Stelle, wo er ihm erschienen war. Gedenkstätte. Dieser Ort Sichem wird zu einem bedeutenden Ort für das Volk Israel. Zwei Generationen später taucht dort jemand anders auf, Jakob. Jakob, der Enkel Abrahams, der abhauen musste, weil er seinen Bruder um das Erstgeburtsrecht betrogen hat, der dann irgendwann verheiratet zurückkehrt und Angst hat, dass sein Bruder ihn erwischt und umbringt, um sich zu rächen. Der sich dann aber mit seinem Bruder versöhnt und dann geht die Geschichte weiter. Schließlich kam Jakob wohlbehalten nach Sichem. Hier war er am Ziel seiner Reise, die er in Mesopotamien begonnen hatte. Er errichtete dort einen Altar und gab ihm den Namen Gott ist der Gott Israels. Zweiter Altar an der Gedenkstätte. Viele Generationen später ist aus dieser Familie von Abraham ein großes Volk gewachsen mit 12 Stämmen und sukzessive haben die tatsächlich Jahrhunderte später dieses Land der Kanaaniter eingenommen und erobert. Und als das geschehen war, hat Josua, der damalige Anführer, das Volk in Sichem versammelt. Vollversammlung. Josua rief alle Stämme Israels zu einer Versammlung nach Sichem. Er ließ alle Ältesten, Oberhäupter, Richter und Aufseher kommen und sie stellten sich vor Gott auf. Und dann fehlt hier ein Teil von dem Text. Was macht der Josua? Er erzählt die Geschichte des Volkes von Abraham bis zu ihrer Generation und macht denen klar, dass ihr heute hier steht, dass dieses Land heute euer Land ist. Das hat was zu tun mit Abraham und mit Jakob und mit diesem Ort. Und dann fragt er sein Volk, wie sieht's denn mit der Zukunft aus? Gott war in der Vergangenheit bei euch, wollt ihr auch in der Zukunft bei Gott sein? Und dann, ihr könnt schon lesen, das Volk antwortet, wir wollen dem Herrn, unserem Gott, dienen und auf seine Weisungen hören. So verpflichtete Josua an diesem Tag in Sichem die Israeliten zum Gehorsam gegen den Herrn und legte ihnen die Gebote und Rechtsordnungen vor, nach denen sie leben sollten. Er schrieb alles in das Gesetzbuch Gottes. Dann nahm er einen großen Stein und stellte ihn dort unter der Eiche beim Heiligtum des Herrn auf. Drittes Bauwerk dort, Gedenkstätte. Und die Geschichte geht dann noch weiter, wir machen da jetzt aber nicht mehr weiter. Sichem blieb ein wichtiger Ort für die jüdische Identität, für den jüdischen Glauben. Am Anfang stand nur dieser Baum da, der beschrieben wird als ein heiliger Baum, vielleicht irgendein heidnisches Kultheiligtum und dann die beiden Altäre und schließlich das Steinmal. Für Abraham war es ein Ort, an dem Gott zu ihm geredet hat, wo Gott seine Zusage wiederholt hat, hier will ich deinen Nachkommen Land geben. Zwei Generationen später ist ein Ort, wo jemand feststellt, hey Gott, Gott ist der Gott Israels, der Gott, der sich zu uns Israelis, Israeliten stellt. Und dann hunderte Jahre später ist der Ort, an dem Israel sagt, wir sind das Volk, das sich Gott verpflichtet fühlt. So ähnlich wie bei der Taufe. Der Jakob hat es quasi wahrgenommen, Gott steht auf unserer Seite, das wird uns geschenkt. Und nachher hat das Volk Israel so eine Antwort gegeben und wir wollen auf Gottes Seite stehen und uns ihm verpflichtet fühlen. Es stellt sich nur noch die schwierige Frage, was hat das Ganze irgendwie mit uns zu tun? Können wir da irgendwas draus lernen, was für uns was bringt? Vier Dinge sind wir eingefallen. Das erste, Danke sagen nicht vergessen. Einen Altar bauen oder eine Gedenkstätte bauen, das ist eigentlich nur ein Mehraufwand. Bringt eigentlich gar nichts. Aber es ist ein sichtbarer Akt, was zu würdigen, wichtig zu nehmen, Dankbarkeit zu zeigen, ein Akt der Verehrung Gottes. Gott zu danken und zu würdigen in dem, was er tut, ist angemessen. Ich glaube, dass Gott es möchte, dass wir das bemerken und würdigen, was er für uns tut. Ich glaube, dass er sich über unseren Dank freut. Und ich glaube, dass das dankbare Bemerken von dem, was Gott tut und sagt, dass es auch für uns selber gut ist, dass es uns positiv verändert. Es schafft uns so eine Haltung von Zufriedenheit, von Geborgenheit. Es stärkt unser Gottvertrauen. Boah, Gott hat was in meinem Leben für mich getan. Und da lohnt sich dieser Mehraufwand des Dankens. Deswegen nehmt diesen Mehraufwand auf euch. Geht mal die vergangene Woche oder noch einen längeren Zeitraum durch. Überlegt, wo habe ich Gottes Nähe gespürt? Wo habe ich den Eindruck gehabt, Gott redet mit mir? Wo bin ich gesegnet worden? Wo bin ich bewahrt worden? Wo ist was gelungen? Und macht daraus ein Dankgebet. Oder schreibt's euch auf oder malt's euch auf. Ich war kürzlich mal einige Zeit so aus dem Verkehr gezogen, in stillen Tagen, und irgendwie habe ich gedacht, eigentlich wäre Danken vielleicht mal gar nicht schlecht. Und dann habe ich mir ein Bild gemalt. Also ihr seht es ja hier ganz genau. Ein Berg mit lauter Geschenken. Und auf jedem Geschenk steht irgendwas drauf. Gesundheit, Arbeitsplatz, Ehe, Erfolg, Freiheit, Beziehungen. Und das war für mich ein ganz toller Prozess. Da braucht man ja immer Zeit, wenn man malt. Und da kann man denken. Und es hat sich in mir so ein tiefes Gefühl von Dankbarkeit eingestellt. Und ich habe mir dann noch aufgeschrieben, mir geht es in Klammern eigentlich recht gut. Ich fühle mich nur nicht immer so. Eigentlich ist mir klar geworden, wie viel eigentlich gut läuft in meinem Leben, sonst weiß ich immer viel genauer, was gerade schwierig ist. Danken lohnt sich. Das Danken nicht vergessen. Das zweite, Andenken sammeln. Keine Ahnung, wie Gott mit Abraham geredet hat. Es wird nicht näher beschrieben, ob er eine innere Stimme gehört hat, ob da eine laute Stimme da war, ob ein Engel aufgetaucht ist, ob eine Gotteserscheinung da war. Auf jeden Fall, es war eine Momentaufnahme. Und so wie meine Worte vorbei sind, sobald ich sie ausgesprochen habe, so war auch dieser Moment vorbei, als er geschehen ist. Gut, es war ein sehr eindrücklicher Moment wahrscheinlich. Aber trotzdem, er steht in der Gefahr, vergessen zu werden. Und vielleicht wollte Abraham das nicht und vielleicht hat er deswegen diesen Altar gebaut. Ich glaube, dass uns das heute auch passieren kann, dass Gott uns irgendwie anspricht. Vielleicht durch ein Bibelwort, durch eine Predigt, durch ein geistliches Buch, durch ein Gespräch, durch einen Zuspruch in der Seelsorge, durch so ein inneres Gefühl, einen Eindruck. Und ich glaube, wir brauchen dieses Reden von Gott her, damit wir unseren Weg mit ihm finden. Aber meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach ist das Reden Gottes irgendwie so eine Blitzlichtaufnahme und nicht der Regelfall. Und es ist so schnell vorbei und vergessen. Gerade in unserer Hochgeschwindigkeitsgesellschaft, wo sich ein Termin an den anderen reiht und ein Eindruck an den anderen, wo man überlegen muss, was habe ich eigentlich vorgestern getan, wo war ich eigentlich, da kann auch so ein geistlicher Moment ganz schnell irgendwie verschwunden sein. Aber wir könnten ja was dagegen tun. Wir könnten eigene persönliche Strategien entwickeln, wie wir diese Momente für uns irgendwie konservieren, dokumentieren, festhalten. Ich kenne eine Frau, die hat sich auf ihren Unterarm hier was tätowieren lassen. Ich bin geliebt. Warum? Weil es für sie geistlich ein ganz wichtiger Moment war, zu merken, Gott ist nicht der ewig fordernde und Unzufriedene, der immer nur an mir herumnörgelt, mit dem ich es nie recht machen kann. Sondern Gott ist derjenige, der mich wirklich ohne Bedingungen annimmt und liebt. Ich bin geliebt. Und immer wenn ich denke, oh Gott, der ist wieder unzufrieden mit mir, ich bin geliebt. Kann man machen, muss man aber nicht machen. Also, keine Angst. Es gibt auch ganz andere Ideen, und wie man sich so geistliche Momente irgendwie sichern kann, wie man Andenken sammeln kann. Ein paar Vorschläge mal von mir. Warum nicht auch mal einen Altar bauen vielleicht, wer einen Garten hat oder so? Oder wenigstens einen malen aus so einem Blatt Papier. Und auf jeden Baustein dieses Altars ein Bibelwort schreiben, das für mich, für meinen Glauben ganz wichtig und prägend ist. Oder vielleicht so ein Dankaltar machen, wo, wie auf meinen Geschenkpaketen, was draufsteht, wofür ich dankbar bin. Sichtbar machen. Oder ihr findet einen alten Schuhkarton und ihr ernennt den zu eurer geistlichen Schatzkiste. Und dort sammelt ihr Bibelworte oder Lieder, die euch berühren oder Gebete, die für euch ganz wichtig sind. Oder ihr führt sowas wie ein geistliches Tagebuch. Ihr schreibt euch auf, was euch bewegt, worum ihr bittet, was dann passiert, was ihr von Gott her vielleicht Neues begreift, wo ihr umdenken müsst. Auch das Schwierige. Schreibt eure Gebete auf und könnt später drin blättern. Vielleicht könnt ihr in eurer Wohnung irgendwo einen Platz euch schaffen, wo eure geistlichen Schätze hingehören. Sichtbar oder unsichtbar, versteckt oder offen. So ein Ort, wo so eine Heimat für euren Glauben sein kann. Ein Platz, an dem ihr euch zurückziehen könnt, um Zeit mit Gott zu verbringen. Oder ein Ort, wo ihr hinfliehen könnt, wenn euch der Glaube völlig wegrutscht. Wenn ihr euch ganz weit wegfühlt von Gott und euch fragt, ob da überhaupt jemals irgendwas war, dann nimmt das Tagebuch raus und blättert da drin. Dann lest die Bibelworte, die euch schon mal wichtig geworden sind. Dann guckt, wie Gott euch in der Vergangenheit angesprochen hat oder wie Dinge in Erfüllung gegangen sind, um die ihr gebetet habt. Und dann habt die Erkenntnis, in der Vergangenheit war Gott da. Vielleicht ist er doch auch in der Zukunft da. Mein dritter Punkt. Von den Vorgängern im Glauben lernen. Als der Josua sein Volk versammelt hat in Sichem, da hat er denen erklärt, was der Weg Gottes mit seinem Volk war über viele, viele Generationen. Auch wir stehen heute an der Spitze von vielen, vielen Generationen, die vor uns geglaubt haben. Wir erben die theologischen Erkenntnisse und Auslegungen, die sie an uns weitergegeben haben. Wir erben die Kirche, die sie hinterlassen haben und sind diejenigen, die sie weiter gestalten müssen. Ich glaube gar nicht, dass, wenn wir jetzt zurückblicken in die Kirchengeschichte, dass man da irgendwas glorifizieren muss. Ich glaube nicht, dass da alles besser war und alles gut war. Auch damals ging wahrscheinlich allzu Menschliches und Göttliches ganz nah ineinander über und war vielleicht kaum zu trennen. Aber ich glaube, dass es sich lohnt, in der Vergangenheit mal nachzugraben. Ich habe schon erlebt, dass ich von Dingen aus der Vergangenheit bereichert wurde, von Zitaten, die irgendjemand mal gemacht hat, oder von verschiedenem. Probiert's doch auch mal selber aus. Vielleicht gibt's ein altes Kirchenlied, das was anspricht in euch. Aufbewahren, meditieren, durchlesen. Vielleicht könnt ihr mal mit Worten beten, die gar nicht von euch stammen, sondern von irgendwelchen Vorgängern im Glauben. Von Martin Luther, von Augustinus, von Dietrich Bonhoeffer oder wem auch immer. Vielleicht lest ihr mal Biografien von Müttern und Vätern im Glauben, wie man dann so fromm Deutsch sagt. Und vielleicht inspiriert euch das irgendwie für eure Frömmigkeit, für euer geistliches Leben. Vielleicht macht er auch was anderes, nimmt ein Blatt Papier, A4 Querformat, macht eine lange Linie, einen Zeitstrahl von eurer Geburt bis heute. Und dann malt er darauf ein, wann ihr was von Gott erfahren habt und durch wen. Was hat die Mutter gesagt? Was hat die Oma gesagt? Was habt ihr im Kindergottesdienst vielleicht gehört oder durch den Jugendleiter? Wann war da auf welchem Kongress? Wann ist euch welches Licht aufgegangen? Welches Bibelwort war irgendwann wichtig geworden? Rekonstruiert mal euren persönlichen Glauben, wie der gewachsen ist. Und vielleicht, ich habe das mal gemacht, entsteht dann bei euch auch so ein Gefühl von Dankbarkeit. Dankbarkeit für das, dass Gott da war und dass Gott da war durch verschiedene Menschen am Wegrand von eurem Leben. Mein vierter und letzter Punkt, den Glauben sichtbar machen. Der Abraham, der Jakob und der Josua, die haben ja ein Problem gehabt. Alle anderen hatten sichtbare Götter und ihnen hat ihr Gott gesagt, keine Bildnisse, keine Sichtbarmachung. Aber immerhin, den Altar durften sie bauen und das Mahnmal durften sie aufrichten. Und damit haben sie was sichtbar gemacht von ihrem persönlichen innerlichen Glauben. Und jeder konnte da hinkommen, auch die Leute, die überhaupt nichts mit am Hut hatten. Man konnte feststellen, Mensch, der Abraham, was hat er denn da gebaut und warum? Und es wurde Thema der Glaube dieses Volkes und dieser Väterfiguren. Ich glaube, dass Glaube Öffentlichkeit braucht, um sich gesund entwickeln zu können. Ich glaube, dass Glaube nicht gedeihen kann, wenn man versteckt und geheim hält. Das ist in Deutschland, in unserer Kultur, was ganz Schwieriges. Da sagt man, über Glaube spricht man nicht. Glaube ist Privatsache. Aber Glaube verkümmert, wenn er irgendwie versteckt wird. Fulbert Stefensky, ein katholischer Theologe, hat mal was Schlaues geschrieben. Wer von etwas überzeugt ist, zeigt sich in seinen Überzeugungen. Der Geist stirbt, wo er sich verbirgt. Christen werden zu Christen, wenn sie sich als Christen zeigen. Christen werden zu Christen, indem sie sich als Christen zeigen. Also, ich lade euch ein, schämt euch nicht eures Glaubens. Versteckt ihn nicht. Der Bibelvers am Spiegel im Bad, in der WG vielleicht. Die Bibel im Rucksack, der Aufkleber auf dem Auto, das Gebet vor dem Mittagessen in der Mensa wird vielleicht manchen Mitmenschen verwundern. Vielleicht gibt's auch Stirnrunzeln und Achselzucken. Was soll denn das eigentlich? Aber es muss euch nicht peinlich sein. Vielleicht macht's andere neugierig. Vielleicht werdet ihr gefragt. Vielleicht werdet ihr mal herausgefordert, euren Glaube zu erklären. Und kommt in Stottern und denkt dann danach, Mensch, wie ist denn das eigentlich? Was glaube ich eigentlich? Und ihr habt selber einen Lerneffekt dadurch. Vielleicht gibt's auch heiße Diskussionen. Aber ich glaube, ihr erlebt, dass es stimmt, was da steht. Oder was dieser Fulbert Stefensky gesagt hat. Man wird Christ, indem man sich als Christ zeigt. Das sind meine Gedanken zu diesem Thema Wegmarken des Glaubens. Das Dankesagen nicht vergessen. Andenken an wichtige geistliche Wegetappen, Gottesnähe-Erfahrungen sammeln. Von den Vorgängern im Glauben lernen und den Glauben sichtbar machen. Und weil's da überall irgendwie um Erinnerung und Gedenken geht, jetzt ein altes Kirchenlied, in dem das auch das Hauptthema ist. Bis hierher bin ich gekommen mit Gott. Bis hierher hat mich Gott gebraucht.